ich weiß langsam nicht mehr, wie man in diesem Land überhaupt noch klarkommen soll. Das ist alles so hirnverbrannt.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Aber ich finde das nett, dass du mich auf eine Reise quer durch dein Haus mitnimmst, so über die Wochen. Dass ich mir einen besseren Eindruck deiner Lebenssituation verschaffen kann.
Ach so, ja, also ganz ehrlich, mit dem Haus sind wir ja jetzt so mit Renovieren und so jetzt wirklich noch nicht so ganz fertig. Du siehst da noch weite Teile der Lebenssituation der Familie aus Anfang der 2000er Jahre und nicht meine, wie ich sie mir mal vorstelle.
Diese typische Deckenvertäfelung, ne?
Furchtbar. Unfassbar hässlich. Kommt weg, auf jeden Fall.
Ich finde interessant, wie das Interesse an Holzfarben sich gewandelt zu haben scheint in den letzten Jahrzehnten. Also dass wirklich so diese hellen Holztöne bis hin zu Creme irgendwie mal in gewesen zu sein scheinen. Ist bei meiner Familie ja nicht anders. Oder dieses Fichte Natur.
Buche ist auch ganz schlimm.
Genau, Buche und Fichte. Ja,
Fichte ist eher so...
Das hat so diesen Scandi-Look.
Genau, ja, das ist so dänisches Bett.
Das heißt jetzt übrigens Jysk.
Dänisches Bett. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte da mal irgendein Regal bestellen online oder irgendwie sowas, und bis ich da mitbekommen habe, dass das jetzt
da gab's das nicht mehr.
Jysk irgendwie heißt. Ich habe irgendwie dänisches Bettenlager gegoogelt und ständig hat es mir irgendwie dieses Jysk vorgeschlagen. Ich dachte, nee, hallo? nein, ich will zum dänischen Bettenlager, aber das habe ich null mitbekommen. Also das war jetzt hier so, Reiter heißt jetzt Twix, die haben da eine größere Kampagne gehabt, auf jeden Fall.
Hast du mitbekommen, dass es eine historische Reiter-Serie jetzt gab?
Nee.
Also du konntest jetzt Twix tatsächlich mal wieder mit dem Namen Reiter kaufen.
Ach, wirklich? Warum wurde das überhaupt umbenannt damals? Weiß man das? Hm. War vielleicht Raider im Golfkrieg oder so nicht so ganz angesagt? Nee.
Vielleicht, weil es unter dem Radar lief hier in Deutschland.
Bist du früh morgens jetzt ganz schön auf Zack mit Wortwitz. Alle Achtung, im Vergleich zum letzten Mal nicht wieder zu erkennen.
Ja, ich bin wieder fit.
Du bist ja das blühende Leben.
Absolut. Das Problem ist nur, dass deine Netzwerkbandbreite etwas gering ist. Das heißt, dass die Witze bei dir sogar noch ein paar Sekunden später ankommen, als ich die eigentlich abzünde. Ne? Also was glaubst du, wie schnell ich eigentlich bin? Das ist nur zu deinem Schutz jetzt.
Das Netz ist super. Das Netz ist super. Das ist ganz allein meine Gehirnverarbeitung, dass ich da manchmal ein bisschen brauche. Also das ist... Das irritiert viele Leute.
Mike, bevor wir anfangen, müssen wir den Leuten ja schon mal teasern, dass wir jetzt eine neue Unterkategorie einführen wollen in diesem Podcast. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, ich glaube, die Leute erinnern sich auch ganz oft an viele unserer verzweifelten Versuche, diesen Podcast irgendeine Struktur zu verpassen.
Und zu professionalisieren oder sowas.
Ja, aber fand ich eigentlich ganz lustig, weil du wolltest in Regelmäßigkeit worüber reden?
Ich wollte, dass wir jetzt quasi immer im Wechsel eine spannende Persönlichkeit aus der Geschichte, vielleicht auch aus der Gegenwart vorstellen, die meisten Leute vermutlich nicht auf dem Schirm haben, weil es mir bei meiner Recherche zu meinen aktuellen Eisbergen mal wieder aufgefallen ist, was für seltsame Menschen es auf diesem Erdenrund so gab und was die für Ideen und Lebenswege hatten.
Naja, gibt krasse Typen da draußen und Frauen und...
Ja, mein erstes Beispiel heute wird auch eine Frau sein, aber später. Später. Ich muss ja ein bisschen teasern hier.
Dazu später. Wann hat sich denn eigentlich deine Festival-Aftermath-Situation gebessert? Ab wann hast du dich wieder vital gefühlt?
Also ich muss sagen, eigentlich erst so richtig gestern. Da bin ich dann auch wieder direkt ins Gym gerannt.
Okay.
Na, und seitdem fühle ich mich wieder gut, Mike. Oh.
Fett.
Es ist schlimm, wie süchtig das macht, ne?
Total.
Mal ganz ehrlich.
Also Dopamin kriegst du auch vom Pumpen, vom Anstrengen. Sport ist, glaube ich, ja auch als Suchterkrankung mit anerkannt, ne? Glaube ich. Also Muss mal Kumpel fragen, da ist Suchttherapeut. Ist aber natürlich gesellschaftlich jetzt ein bisschen über Crack-Abhängigkeit oder so. Ne? Also das tut nicht ganz so.
Aber unter Geldgier.
Geldgier.
Na, das ist doch bestimmt, das macht doch auch süchtig. Geld verdienen.
Ja, gut.
Moneten scheffeln.
Ja, aber das ist das dann nicht eher so ein Charakterzug? Gier? Ich weiß es nicht. Naja, klar, kann das auch süchtig machen. Das tut ja auch Glückshormone ausschütten. Also im Prinzip ist es ja immer irgendwie die Suche nach der Dopaminausschüttung, was immer dir das auch gibt. Ob es ein Stück Schokolade ist oder ein Bündel Geld oder der Zieleinlauf in einem Marathon. Das ist in der Tat so. Irgendwie ist der Mensch immer auf der Jagd danach. Ne? Und da gibt es dann halt
Sachen,
die machen dich eher kaputt. Also solche schlimmen Sachen wie Drogenabhängigkeit, ne? Was weiß ich, Crack, Heroin und sowas. Und aber Sport, sag ich mal, dauert ja eine Weile, bis es da problematisch wird. Ne?
Wir hatten es ja im letzten Podcast mit unserem Weltbild und dass die meisten Leute daran verzweifeln, so ein Weltbild zu haben. Das ist genau dasselbe jetzt wieder gewesen. Ja? Von wegen, naja, im Endeffekt, alles, was wir gerne machen oder worauf hinstreben, ist ja eigentlich nur der Dopaminausstoß. Dementsprechend die Dekonstruktion von Freude und allem Positiven. Ja, das
ich glaube, Nietzsche hätte so analysiert, ne, wenn er das, oder Schopenhauer wäre so drauf gewesen, glaube ich, ne, hätte der diese Mikroeinblicke schon, diese mikroneurologischen und biochemischen Einblicke in den menschlichen Geist und die menschliche Natur gehabt. Ich glaube, da hätte das alles komplett dekonstruiert auf seine absoluten naturwissenschaftlichen Banalitäten. Ja, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es manchmal einfach nicht mehr ist. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem schön sein kann, Glück zu empfinden, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Man muss es ja nicht immer... Banales muss doch nicht unwichtig und schlimm sein.
Das Leben ist banal.
Das ist doch, doch gerade das Schöne, sich an Banalitäten zu freuen. Ne? Also ich habe mich heute gefreut, dass meine Venusfliegenfalle eine Blüte macht. Habe ich gleich gegoogelt, das passiert wohl einmal alle 4 Jahre oder so, wenn man sie hegt und pflegt und was weiß ich.
Schön.
Und da bin ich schon ein bisschen stolzer Blumenpapa auf jeden Fall.
Da geht's mir ähnlich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn es ein neues Blatt gibt. Bei meinen Pflänzchen, das ist schön.
Fängt der Herbst an und wir kommen langsam in Frühlingsstimmung irgendwie.
Ich freue mich auf den Herbst, Mike. Ich gucke gerade raus und denke mir so, schön, es regnet, die Blätter fangen an, sich zu färben. Noch nicht ganz, aber bald.
Ah, ich wollte eigentlich noch ein paar Runden im Freibad drehen. Irgendwie bin ich da noch nicht so richtig zugekommen dieses Jahr. Bevor das im September wieder zumacht, dann...
Naja, Regen im Freibad ist ja egal, bist ja eh schon nass.
Ja, aber es ist arschkalt. Ich habe ja keinen Bock dabei, in irgendeine 19 Grad Brühe da rein zu hüpfen. Bin ja kein Finne. Wenn
sie schneller bewegen, wird er warm.
Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, also wenn das Wasser so kalt ist, dass du da nach 10 Minuten schwimmen schon Kopfschmerzen vorne, weil Vereisungserscheinungen irgendwie im Freibad, also das habe ich als Jugendlicher genug gemacht. Das muss irgendwie nicht mehr sein. Nee, um Gottes Willen.
Boah, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin super temperaturempfindlich.
Was nur was Kälte angeht oder auch was Wärme angeht?
Nee, auch was Wärme angeht, alles. Es ist einfach so... Sobald ich aus dem Gleichgewicht gerate, ist alles vorbei.
Was ist denn deine Idealtemperatur? Verrat mir mal deine Betriebstemperatur. Ja. Was ist denn vom Werk angegeben?
Also im Auto sind es so 18 Grad.
Im Auto? Misst du deine Temperatur im Auto?
Nee, das weiß ich nur, weil man im Auto ja die Temperatur einstellen kann. Ich habe keine Ahnung, wie die Temperatur hier ist. Meine Klimaanlage läuft auch auf 18 Grad, aber das erreicht man im Sommer ja nicht. Also ich denke, sowas ist cool. So ab 15 Grad braucht man keine Jacke mehr und kann kurze Hose tragen und das ist gut.
Ab 15 Grad?
Ab 15 Grad.
Okay. Da muss ich ganz spontan dran denken.
Das ist tatsächlich meine Temperaturgrenze. Also so zwischen 15 und 25 Grad funktioniert alles irgendwie. Dann ist das natürlich abhängig von der Luftfeuchtigkeit, aber...
Also das klingt für mich eher, als ob du in Spitzbergen aufgewachsen bist oder so. Also,
hä? Also durchschnittliche 15 Grad Jahrestemperatur sind ja so, sind das nicht sogar hier?
Du, ich rede jetzt nicht von Durchschnittstemperaturen, sondern von deiner stinknormalen Zimmertemperatur, wenn du hier am Mikro sitzt und mit mir philosophierst tagsüber. Da geht es jetzt nicht um
Durchschnitt. Also sage ich mal 20. Sage ich jetzt mal 20.
Das glaube ich auch, weil 15 Grad ist schon echt arschkalt irgendwie. Also das ist Mittelalter. Also.
Na, draußen rumlaufen, 15 Grad ist gut. Drin sitzen, 20 Grad.
Oh nee, 15 Grad draußen zum kurzärmlich rumlaufen, das wäre mir nicht. Also da.
Ne, Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt ohne Jacke. Das ist ganz spezifisch abgestuftes Anziehverhalten.
Sozusagen. Ach so, du bist wie so ein Outdoor-Online-Handel, du denkst da in Layers.
genau, immer schön der Zwiebel.
Ach so. Ja, naja, klar, macht die Bundeswehr ja jetzt auch. Da wird auch in Schichten jetzt aufgeschichtet bei der Uniform. Nicht mal ein ultrafetter Parker an sich, sondern...
Hat ja lange genug gedauert.
Hat lange genug gedauert, bis es nicht mehr aussah wie Splittertarn von der SS. Ja, ich musste da vorhin gerade dran denken an diese Rotweinregel, bei wie viel Grad man Rotwein trinken soll. Und das hieß ja früher immer... bei Zimmertemperatur, aber das verstehen heute noch ganz viele Leute falsch, aber diese Regel kommt halt aus einer Zeit, wo Zimmertemperatur so zwischen 11 und 15 Grad war. Und saufen da manche heute Rotwein einfach viel zu warm. Aber ja, muss man sich halt genauer informieren.
Wieso beschäftigst du dich mit der Temperatur von Rotwein, Mike?
Na, weil ich bin ja ein Klugscheißer und mit, okay. Mit Wissen um Wein kannst du bei irgendwelchen blasierten Leuten wirklich schmerzhafte Treffer landen. echt jetzt, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Nee, ich habe keine Ahnung. Da habe ich irgendwo mal gelesen. Ich habe ja weiß ich nicht, ob das irgendein autistischer Zug ist, aber ich vergesse selten was ich gelesen habe. Dagegen vergesse ich sehr, sehr viel, was mir Leute erzählt haben. Also mehr als...
Weil es dich nicht interessiert.
Ist es so? Nee. Na gut, naja, natürlich also, hat das auch was mit Interesse zu tun. Klar, wenn mich was interessiert. Aber wenn man was liest, merkt man sich ja per se sowieso besser. Das ist ja nachgewiesen, aber ich habe echt ein großes Problem, wenn Leute mir irgendwie was erzählen und selbst wenn sie mich interessiert und ich da zuhören will, überschlagen sich
meine... Deswegen vergisst du immer, du vergisst einfach immer wieder, über was wir hier im Podcast sprechen. Das ist doch der beste Beweis.
Hä? Was?
Nee, ist das heutige Thema, Probleme, die wir haben? Also ich habe das Problem, dass ich einen ganz spezifischen Temperaturumfeld brauche.
Probleme, die wir haben. Oh nee, mach das bitte nicht zum Podcast-Titel irgendwie. Das klingt so selbsttherapeutisch. Nee, also ganz ehrlich, ich habe sicherlich einen Haufen Probleme, aber da sind sich meine Umwelt. Angehörigen sicherlich viel, viel bewusster als ich. Also ich fühle mich gerade so, als ob ich nicht viele Probleme habe. Ist eigentlich gerade alles so schick, kann ich nicht meckern. Außer, dass ich noch nicht weiß, was ich zum Mittag essen werde. Das ist so die Problemkategorie, die mir gerade am meisten zu schaffen macht. Das ist doch eigentlich schön, oder?
Also auch, ist für mich auch immer ein sehr großes Problem. Das führt dann manchmal sogar dazu, dass wenn ich mich mit mir selber nicht einigen kann, ich dann einfach nichts esse.
Na gut, das ist auch keine Lösung.
Das stimmt.
Ach, vielleicht rufe ich meinen lieben Kumpel an, gehe mit dem heute Mittagessen irgendwie in der Mittagspause.
Dann. Wie war denn euer veganes Fest?
Echt cool. Also objektiv betrachtet mega cool. Für mich selber, muss ich sagen, waren so ein paar Veranstaltungspunkte, wo ich immer nicht so ein Riesenfan bin. Ne? Also da war Impro-Theater, glaube ich auch. Mhm. Das... war besser, als ich dachte, aber trotzdem immer noch nicht so, dass es mich begeistert hat. Also obwohl das jetzt natürlich kam bei den Leuten richtig gut an. Da war noch von, da hat ja auch noch Klanggerüst e.V. aus Erfurt mitgefeiert, ihren 15. Mhm. oder 16. Geburtstag. Dadurch war da auch noch Poetry Slam und was weiß ich alles und so. Aber waren richtig coole Sachen. Also meine Kinder waren begeistert. Da war irgendwie so ein Spot, wo man riesen Seifenblasen machen konnte. Und irgendeiner hatte so elektronische Musikgeräte aufgebaut mit Samplern und was weiß ich, wo die Kinder einfach dran rumdatteln konnten, ohne dass sie Angst haben, was kaputt zu machen und jemand rumnölt, weil sie am falschen Knopf drehen. Das war richtig, richtig cool, als sich mein Großer dann das Mikro geschnappt hat und irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, so in die Cannibal Corpse Richtung irgendwelche Texte sich hat einfallen lassen. Also nicht ganz schlimm Cannibal Corpse, aber eher so comic-mäßig mit Dong Zong und haue ich weg und so. Ja, haben dann einige alternativere Eltern dann schon ein bisschen betroffen geguckt, aber ey, die sollen ja auch mal Kontakt mit Metal-Assis haben, ne? Also man kann die ja nicht völlig in eine Blase verpacken. Aber ansonsten wirklich ein richtig schöner Nachmittag.
Also die frühkindliche musikalische Bildung ist auf jeden Fall angekommen.
Ja, bin ich dann auch, nicht schockiert, aber dann schon erstaunt, was da manchmal so alles durchsickert, ne? Also ich filter natürlich auch im Auto, was ich höre, klar. Kannst jetzt nicht mit dem Kind auf dem Weg zur Schule Gutalax hören oder so, ne? Dann kommt dann schon eine verwirrte Nachfrage am Ende des Schultages.
Warum rennt er die ganze Zeit mit der Klobürste rum?
Naja, warum rennt er? Also ihr Kind klingt wie ein verstopfter Abfluss. Waren Sie mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt? Nee, aber solche Veranstaltungen ist immer schön, weil, glaube ich, eine große Bandbreite von Leuten angesprochen war. Ne? Wie gesagt, Impro-Theater, Poetry, Slam, Rockbands haben gespielt.
Aber das klingt ja richtig Bands, groß.
Elektro-DJs, was weiß ich, war cool rundum gelungen. Und das Gulasch, was mein Kumpane Johannes und ich gekocht haben, kam auch sehr, sehr gut an und wurde in mehreren Instagram-Stories lobend hervorgehoben. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Hat das dann nicht auch so einen komischen Namen mit V wie Wöhner oder so? Dann Wulasch?
Wulasch? Nee.
Das macht man ja immer, um das so hip, vegan darzustellen, so Wulasch. Finde ich gut.
Wulasch. Gulasch. Was heißt Gulasch eigentlich wörtlich übersetzt? Weißt du das? Nee.
Ich glaube, ich habe das sogar gegoogelt, als ich in Ungarn war.
Was Gulasch wörtlich übersetzt heißt? Na, dann guck mal nach, das interessiert mich jetzt. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, wie man das veganmäßig verballhornen könnte, den Namen. Aber war schön, so im Kessel, über dem Dreibein.
Genau, in Ungarn heißt es nämlich nicht Gulasch, sondern Paprikasch. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Warum das in Deutschen, also warum das bei uns Gulasch heißt und da Paprikasch, was ja irgendwie, da weißt du ja, was darin steckt, ne? So irgendwie. Aber was heißt Gulasch überhaupt?
Haben das Kriegsgefangene aus dem Gulag mitgebracht oder so?
Furchtbare Interpretation. Nein, es sind die Rinderherde heißt auf Ungarisch Gulja.
Mhm, ich wollte es gerade sagen.
Und es hieß früher Guljas Hus. Also Rinderherdensuppe.
Ja. Alles klar. Und Paprikasch ist dann eher auf Paprika bezogen, weil da Paprika rein muss.
Scheinbar bezieht sich das nur auf das mit Paprika zubereitete Gulasch und dann gibt es auch noch Pörkölt. Es gibt Paprikasch und Pörkölt und Paprikasch heißt es mit saurer Sahne und Pörkölt ohne saure Sahne. Ungarische Viehhirten kochten gewürfeltes Fleisch mit Zwiebeln und Gewürzen in Soße schon mindestens 300 bis 500 Jahre lang. Paprika wurde in der ungarischen Allgemeinheit frühestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts als Gewürz verwendet. Ab dann wurde das Gewürz Paprika extrem beliebt und verdrängte den schwarzen Pfeffer und den Ingwer aus der ungarischen Alltagsküche. Schwarzer Pfeffer wurde früher nicht nur zum Würzen, sondern auch als Konservierungsmittel verwendet. Rohes Fleisch wurde damit eingerieben, um es länger frisch zu halten. Der Pfeffer wurde mit Salz, mit Zucker oder alleine verwendet. Die Ungarn experimentierten mit dem neuen Gewürz, indem sie Paprika als Konservierungsmittel auf das rohe Fleisch rieben. Und beim Braten bekam das paprizierte rohe Fleisch eine braune, krustenartige Oberfläche mit einem angenehm anderen Geschmack. Ein angenehm anderer Geschmack. Okay.
Das ist immer noch die Umschreibung für Gastwirte, die ihr vergammeltes Fleisch einfach komplett tot marinieren.
Exakt. Was mit dem ungarischen Verb Pörköl als leicht anbrennen beschrieben wird. Mhm. Deshalb hieß das neue Gericht Pörkölt, gebratenes Fleisch mit Fett und Zwiebeln.
Ah, okay. Und was ist Czardasch? Das wollte ich auch. Wenn wir jetzt einmal da sind, lass das gleich erledigen. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich mit meiner Oma Filme mit Jascha Gabor geguckt habe, warum das die Chardash-Fürstin ist. Oder war das Marika Röck? Nee, ich glaube, das war
Das heißt einfach Wirtshaus, oder?
Weiß ich nicht.
Nee, es ist eine Musik. Chardash ist eine Musik.
Ach, okay, ich dachte, es ist auch was zu essen.
Chardash ist eine Musik, eine traditionelle Tanzform der Bevölkerung Ungarns und der Nachbarländer, insbesondere Siebenbürgens, sowie eine Grundfigur dieser Tanzform.
Siehste, da ist das doch bestimmt auch bei ungarische Tänze dabei, bei dem Musikstück, oder?
Die Musik des Chardash ist bis heute vor allem ungarische oder rumänische Volksmusik, die häufig von Kapellen mit erster Geige Prim, zweiter Geige Contra, häufig Bratsche, für die akkordische Begleitung und gestrichenem Bass aufgeführt wird.
Ja, ne, irgendeine Oper oder Operette, irgend sowas gibt es da auch noch. Chardash Fürstin, irgend sowas hat meine Oma immer gehört. Naja, ist ja egal. Siehst du, haben wir das auch mal geklärt. Das einzige ungarische Wort, was ich immer auf Abruf habe, ist Mokusch. Das heißt Eichhörnchen. Das habe ich mir nur gemerkt, weil das so niedlich klingt irgendwie. Und ja.
Da passt das Wort wirklich zum Erscheinungsbild, das stimmt.
Und mein ehemaliger Nachbar, der lebt leider nicht mehr, aber der Tibor, der war auch Ungar mit Herz und Seele. Der hat meinen älteren Sohn immer Mokusch genannt. Deswegen, war lustig. Also Ungarn sind schon ein cooles Völkchen, wenn sie nicht gerade Viktor Orban wählen. Und beim großen FC Karlsruher Seen hat auch mal Sandor Torgelle gespielt. Was lachst denn da?
Das Attribut war jetzt ganz interessant. Der große FC Carl Zeiss Jena.
Ja.
Ist natürlich eine regionale Macht, ich verstehe schon.
Thüringen ist ein kleines Land, als auch der Carl Zeiss Jena groß.
Ja, aber dieses ganze Viktor Orban-Thema, das macht halt einfach echt betroffen. Wenn man halt auch sieht, wie nachhaltig der den Staat an sich gerissen hat.
Das ist wirklich krass und mit einer nachhaltigen und ganz perfiden Machtoption, ne? Also das ist nicht so, despotisch und unbeholfen, wie viele andere Autokraten es irgendwie machen, sondern das ist dermaßen planvoll, ja, unaufhaltsam. Also
es ist schon super plump, aber irgendwie funktioniert's. Das ist ja der Witz. Es ist nicht intelligent, es ist aber
plump. Es ist immer nur plump, wenn er sich's leisten kann, plump zu sein. Ansonsten ist er immer der liebe Viktor, der mitspielt und so, aber da spielt er die komplette Klaviatur.
Tja, wenn du als eher linksgerichtet progressiver anfängst und merkst, wie gut Nationalismus funktioniert, ne? Und wie du da die Leute hinter dir vereinigen kannst. Apropos, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Hubert Aiwanger.
Mega, der Hubert.
Der Übergang CSU zu Viktor Orban ist natürlich, es liegt auf der Hand.
Ne? Also ganz ehrlich, der ist für mich nicht halb so schlau wie Viktor Orban. Ne? Also was ich eher mit Abscheu feststelle, als mit Bewunderung für Viktor Orban. Aber ist so. Was ist da überhaupt vom Beruf Hubert Aiwanger? Der ist auch Jurist, oder?
Naja.
Weil so diese Erklärungs- und Relativierungsversuche, die da jetzt hochkommen, das ist dermaßen juristisches Denken. Das ist wirklich unfassbar, wie jeder abgewichste Strafrechtsanwalt sich da rauslavieren würde. Ja, klar waren die in meiner Tasche, aber ich habe die doch nur eingesammelt, um zu deeskalieren. Ich wollte die doch nicht austeilen, weil mehr als das in meiner Tasche waren, konnte man mir ja nicht nachweisen, weder die Verfasserschaft noch die Distribution von den Dingern irgendwie. Ja. Ne?
Und Mike, das reicht für die Rechten. Die sagen jetzt natürlich hier, guckt mal, das ist die Argumentation und wenn ihr jetzt kommt mit, geht ja trotzdem nicht und moralisch verwerflich, dann verurteilt ihr ihn für etwas, was er nachweislich ja gar nicht getan hat. So, ja. Auf dieser, das reicht, sowas ist, jeder geistig nicht völlig Umnachtete weiß, dass es Schwachsinn, was er da labert und allein, dass es in seinem Besitz ist und er das in einer rauen Menge, spricht er stark dafür, dass er es verteilen wollte oder zumindest mit dem Inhalt irgendwie d'accord ist. Und trotz allem reicht dieser dämliche Winkelzug, dass dieses Argumentationsniveau existiert und das Internet damit geflutet wird. Genauso wie die Aussage, naja, das ist ja jetzt zum zum Wahlkampf sehr passend erschienen. Da wird jetzt sozusagen ein antisemitisches Motiv produziert, um auf dem Rücken der Juden Wahlkampf zu führen. Mhm. Das ist die andere Argumentationslinie der Rechten. Mhm. Also ich weiß langsam nicht mehr, wie man in diesem Land überhaupt noch klarkommen soll. Das ist alles so hirnverbrannt.
Ja, es ist, also ich bin, muss ehrlich sagen, relativ beeindruckt von der Kommunikationsstrategie, ne, die da das Team Aiwanger irgendwie fährt. Also in Sachen Schadenbegrenzung haben die wirklich gute Arbeit in ihrem Sinne geleistet. Ne? Also es ist natürlich, also das hätte ich selbst so einen populistischen Rohrkrepierer wie Aiwanger nicht zugetraut, dermaßen solche Parolen rauszuhauen oder zu unterstützen. So in Sachen Schadensbegrenzung, weil es geht ja nur noch um dieses Teile und Herrsche, ne? Dass mindestens die Hälfte der Leute auch in Bayern, ne? Das muss man den Leuten in Bayern ja zugestehen, dass das nicht alles irgendwelche gummibestiefelten, Weißbier durchtränkten Freie Wähler sind, dass ja, die mindestens die Hälfte viele der Leute den auch zum Kotzen findet. Ne? Ja. Und daran ändert das jetzt natürlich überhaupt nichts, aber die hätten ihn sowieso nicht gewählt. Ne? Seine Schadensbegrenzungsstrategie muss einfach nur so sein, dass er die Leute, die ihn gewählt haben und die ihn gut finden, wieder mit einer Erklärung abholen kann, dass die ihr Weltbild wieder zurechtrücken können. Und sind wir mal ganz ehrlich, Mitte, Ende der 80er Jahre in Bayern so einen antisemitischen Kram rauszuhauen, wo noch ganz viele Leute gelebt haben, die in Dachau die Öfen selber bedient haben. Also das ist, also ohne das relativieren zu wollen, in der Zeit war das zwar genauso schlimm, aber wurde sicher von einigen Leuten noch mehr unterschrieben, als es heute zum Glück unterschrieben wird.
Und bist du dir sicher, dass das heute von weniger Leuten unterschrieben wird wie damals?
Ich glaube schon, ja.
Bei der Intensität, wie ich beobachte, wie sich antisemitische Verschwörungstheorien in den letzten Jahren wieder verbreiten, schwierig.
Ja, natürlich, ne? Das ist ja das Problem bei Antisemitismus, dass es in verschiedenen Stufen stattfindet, ne? Dass es das strukturell gibt, dass es das ausdrücklich gibt, so wie das auf diesen Flyern ist. Aber es gibt viele Leute, die zwar antisemitisch denken, aber in ihrem Denken, dass sie eigentlich nicht antisemitisch sind, eine Sache wie, die müssen wir mal wieder durch einen Schornstein jagen oder sowas, nicht unterschreiben würden, ne?
Obwohl sie, also ich muss sagen, auch als jemand, der aus dem südlichen Saalekreis kommt und in Querfurt auch sehr viel sowas gehört hat aus solchen Kreisen, ne? Und das, also es war nicht direkt diese Schulhof-CD, das gab es ja kurz vor meiner Zeit, so dass diese rechtsradikale Musik da auf Schulhöfen verbreitet wurde, aber solche Geschichten und Narrative kursierten da natürlich trotzdem. Selbst für mich, muss ich sagen, war das, was da auf diesem Flugblatt stand, krass. Also
ja,
das war wirklich, also das ist auf einer Ebene krass, die ich selten gesehen habe.
Das stimmt schon, also das war sicherlich auch für damals krass, ne? Also deswegen, nur was ich damit sagen wollte, ist, dass es viele Leute gibt, die antisemitische Klischees und Erzählweisen reiten und sich trotzdem vorkommen, als ob sie nicht antisemitisch sind, ne? Hubert Aiwanger, ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder hat. Klar, hat er bei mir nicht angemeldet, hat mich bis jetzt auch nicht interessiert.
Auch interessant, dass der ein Waffengeschäft besitzt.
Ach, okay, wusste ich nicht. Aber kann er ja, ist ja nicht verboten. Aber meinst du, das ist so ein guter Brudi, dass er den da in Schutz nimmt? Oder ist er wirklich so rumgelaufen? Gibt es da mehr Indizien? Du hast dich da ja vielleicht ein bisschen mehr reingelesen in der Presse.
Helmut oder so?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn er Hubert heißt, was gibt's denn dann in Bayern noch? Müsste eigentlich Alois heißen oder so.
Zenzi.
Zenzi ist, glaube ich, von Innocentia die Abkürzung. Das ist ein Frauenname.
Ja, Innozenz gibt's doch auch.
Innozenz, ja, das stimmt. Ein Papstname. Ja, aber gibt's zu der Verfasserschaft, gibt's da irgendwie nähere Indizien? Ich habe dazu
noch. Ja, also es gibt gelesen. Es gibt wohl den Hinweis auf eine Schreibmaschine, die ein schadhaftes H hat, die Hubert Aiwanger benutzt hat.
Ach, okay.
Und dieses schadhafte H hat auch dieser Brief.
Das schadhafte H. Das ist ja fast.
Das klingt echt, Das klingt echt nach Sherlock Holmes, ne?
Ja, das schadhafte Haar. Ja, damals war es noch einfach so Kriminaltechniker, da solche Sachen festzustellen. Also heute irgendwie ein schadhaftes Haar bei einem Laserdrucker, da musst du schon nach anderen Sachen gucken.
Ne? Nee, also tatsächlich kann man das darüber natürlich nicht beweisen, weil es kann ja auch einfach sein Bruder seine Schreibmaschine benutzt haben, so, klar. Aber also für mich, ehrlicherweise, spielt es keine Rolle, ob er das jetzt verteilt oder geschrieben hat. Weil wenn du es verteilst, willst du es ja nicht nur, bestätigst du ja dieses Weltbild nicht nur, du willst es ja auch verbreiten.
Ja, natürlich, klar. Muss man, aber jetzt mal ganz ehrlich, mal im Sinne, das kann ich überhaupt nicht glauben, dass ich das sage, sowas, aber jetzt mal im Sinne Hubert Aiwangers gedacht.
Das ist ja schon ewig her.
Ist ja immer die gleiche Diskussion, ne? Hat er sich nicht mittlerweile verändert und ist ein besserer Mensch geworden? Ist das?
Hörst du dem zu, wenn der auf der Bühne spricht? Also natürlich auf antisemitischer Seite nicht. Ne? Da gibt's meines Erachtens nichts, was da irgendwie passiert wäre, argumentativ von seiner Seite aus. Aber er ist jetzt sicherlich keine politische Person, die in der Mitte der Gesellschaft steht.
Ja, ich meine, also was heißt in der Mitte der Gesellschaft? Der ist stellvertretender Ministerpräsident.
Ja, aber warum? Warum ist er das?
Ja, weil er da Königsmacher ist, ne?
Richtig.
Ja, aber deshalb steht er ja dann trotzdem in der Mitte der Gesellschaft, also ist ja dahin gezogen worden, sozusagen.
Ja, aber also politisch gesehen, meine ich. Ne? Also er steht jetzt nicht in der Mitte der politischen Landschaft, sagen wir so.
Ja, okay, ja, gut. Das kann man.
Und er hat sich ja diverse Dinge geleistet in den letzten Jahren. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, ob ich mal ein Video mache, wo ich das alles zusammenfasse. Aber ich dachte mir, wen interessiert Hubert Aiwanger?
Ja, es ist ja, wie soll man sagen?
Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit für ein Video. Übrigens war Hubert Aiwanger vorher schon scheiße. Doppelpunkt.
Da war sogar als Jugendlicher schon scheiße. Ich meine, das kann man ja von Markus Söder auch behaupten, dass er als Jugendlicher scheiße war, aber der hat ein Poster.
Von Markus Söder habe ich jetzt auf jeden Fall schon eine Stoffsammlung zusammengestellt.
Ja, aber Markus Söder, der hat ein Poster von Franz Josef Strauß in seiner Wohnung hängen und der andere, der fantasiert darüber, in seiner Jugendzeit Juden wieder durch irgendwelche Schornsteine durchzujagen, ne? Das ist schon ein qualitativer Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen.
Mutmaßlich, Mike. Mutmaßlich.
In seinem Rucksack wurde darüber fantasiert, ja. Er hat es ja nur eingesammelt, um zu deeskalieren, ja. Nicht, dass ich mir noch eine Verleumdungsklage an den Hals hänge mit unserem breiten, wirksamen Podcast.
Um Gottes Willen. Aus der Mitte der Gesellschaft.
Aber also ich finde das immer wahnsinnig belustigend, gerade wenn solche katholischen Fleischbeutel wie Hubert Aiwanger, wenn die einen auf antisemitisch machen oder so, ne, gerade die katholische Kirche, weißt du, irgendwie so eine Sekte, die ein paar Jahrhunderte nach Jesus immer noch nicht wussten, ob sie nicht selber einfach nur eine jüdische Sekte sind oder ob sie wirklich mit einer eigenen Religion sind, also die komplett die Hälfte vom Judentum geklaut hat und den Rest irgendwo anders her, also
das ist auf jeden Fall eine Argumentationslinie, die esoterische Hitleristen so unterschreiben würden.
Das kann schon sein, ja, das ist richtig, aber das habe ich rein geschichtlich gesehen, ne? Das ist ja auch keine.
Und das führt uns zu der spannenden Persönlichkeit, die ich heute präsentieren wollte.
Oh.
Weil es einfach jetzt der perfekte Aufhänger ist an dieser Stelle.
Vielleicht mache ich unter diese Überleitung einen Trommelwirbel drunter beim Schneiden.
Na, oder irgend so ein ganz spezifischer Jingle. Wir brauchen eigentlich einen Jingle für, und wir brauchen auch einen Namen für diese Kategorie. Lass uns das doch mal professionell angehen, Mike.
Okay. Namen für die. Was ist das überhaupt für eine Kategorie? Du willst Biografien vorstellen oder was?
Genau. Von Leuten, die verrückt sind. Oder was Verrücktes gemacht haben oder Verrücktes geleistet haben oder generell irgendwie mal in ein kurzes Rampenlicht unseres breiten, wirksamen Podcasts aus der Mitte der Gesellschaft das verdient hätten.
Leute gibt's.
Die gibt's gar nicht.
Los, spann mich nicht auf die Folter, um wen geht's?
Okay, pass auf.
Wie bist du überhaupt auf die Ideen gestoßen?
Ich habe gerade an meinen neuesten Folgen meines Verschwörungsmythen-Eisbergs gearbeitet. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich mit dem Kontinent Lemuria auseinandergesetzt habe.
Hä? Was für ein Ding?
Lemuria? Noch nie gehört?
Nee.
Es gibt ja verschiedene, also durch alle Zeitalter hinweg haben sich Leute vorgestellt, dass es Länder gibt, die es gar nicht gibt. So, das liegt daran, dass es schlechte Karten gab, dass es Leute gab, die von sich auf sich selbst aufmerksam machen wollten, indem sie einfach irgendwelche kruden Geschichten von Ländern erzählt haben, die es gar nicht gibt.
Okay, ich kenne Takatuka-Land, Atlantis und sowas, aber ja, Lemuria.
So, pass auf. Und genau das ist nämlich der Punkt. Du kennst Atlantis. So, du kennst bestimmt auch die Theosophie. Hast bestimmt schon mal davon gehört, von der Theosophie. Hm. Das ist quasi eine esoterische Bewegung Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, die sehr viel Spiritismus und fernöstliche Sachen und völligen Schwachsinn zusammengequirlt hat. Und daraus entstand sehr viel, was uns im 20. Jahrhundert verfolgt hat. So. Also, man kann es wirklich so sagen, weil, und darauf will ich gleich hinaus, ich muss da tatsächlich weiter ausholen, wenn wir jetzt über diesen Kontext sprechen.
Interessant, erzähl ruhig. Wir haben so viel Banales heute schon abgelassen.
Sagt dir der Name Helena Blavatsky was?
Nee.
Blavatsky war quasi eine der Begründerin der Theosophie. Mhm. Und Blavatsky hat die Theorie der sogenannten Wurzelrassen entwickelt. So, du kannst dir vorstellen, wie sich das so entwickelt hat. Ne? Es gab die, also die erste Wurzelrasse, das waren die, weiß ich nicht, Polarier oder so hat sie die genannt, weil sie quasi am Pol entstanden sind. Mhm. Dann gab es die Lemurier, dann gab es die Atlanter. Mhm. Kam dazwischen noch was? Und dann kam die Arier. Mhm. So, damals war das noch nicht konnotiert und damals gehörten die Juden auch noch zu den Ariern dazu, zu dieser Wurzelrasse. Mhm. Diese Wurzelrassen haben sich quasi immer wieder abgelöst durch Katastrophen, ne, weil jeder Kontinent da untergegangen ist, Atlantis ist untergegangen, Lemuria ist untergegangen und auch der Ort, wo die arische Rasse, die arische Wurzelrasse gelebt hat, ist auch untergegangen. Allerdings ist es zur Wüste Gobi geworden, laut Blavatsky. Also die hätten wohl da in der Ecke gelebt und sind dann nach Nordeuropa gezogen. Jetzt habe ich die Hyperboreaner vergessen.
Och, Hyperboreaner, ich wollte gerade sagen, ich habe noch gewartet, ob du selber drauf kommst.
Ja. Ja, genau, die Hyperboreaner, genau, weil die Arier sind die fünfte Wurzelrasse und insgesamt gibt es sieben und die siebte wird quasi die finale Form des Menschen sein. So, mal das ganz kurz
die finale Form des Menschen, okay.
Ja, so, und das war natürlich ganz, ganz spannend, weil diese Superrasse der Arier zufälligerweise halt irgendwie was mit Deutschland zu tun haben konnte. Und daraus entwickelte sich dann in Verbindung mit allen möglichen anderen Schwachsinn die Ariosophie.
Mhm. Jahrhundert?
Wir reden jetzt Jahrhundertwechsel. Also von 19. auf 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, okay, entwickelte sich daraus die Ariosophie, die dann tatsächlich sehr spannende Blüten trieb, bis hin zur Thule-Gesellschaft. Mhm, die Thule-Gesellschaft ist ja mehr oder weniger über ein, zwei Ecken schuld an der Entstehung der NSDAP, weil nämlich einer der Chefs der Thule-Gesellschaft Chef des Völkischen Beobachters war und einen seiner Redakteure beauftragt hat, so einen Arbeiterbund zu gründen. Also ich fasse das jetzt hier nur ganz knapp zusammen. Wer das in Gänze aufgeschlüsselt hören möchte, der sollte meinen nächsten Eisberg sich zu Gemüte führen. Das ist ein Teil davon. Hm. Diese ganze Geschichte beinhaltet extrem viel esoterischen Quatsch, Verbindung von allen möglichen nicht zusammenhängenden theologischen und esoterischen Konstrukten, Geschichtsverfälschungen und Verknüpfungen von Dingen, die niemals zusammengehört haben, von Gralslegende über tibetanische Heilige und unterirdische Städte und so weiter und so fort. Also es ist ein riesig großer Eisberg, den ich da geschrieben und gebaut habe, den ich jetzt in zwei Hälften gespalten habe, weil ich über 30 Seiten an Skript habe. Also es ist wirklich... Das war mein Wochenende, Mike. Das war mein Wochenende.
Okay, ja, also wundert mich, dass du hier ohne Aluhut erscheinst. Also ich weiß nicht, da wäre ich komplett durch, wenn ich mir so geschwurbel, komplettes Wochenende. Aber ist diese ganze Rekombination von Mythen, Gerüchten, Überlieferungen und Tatsachen, ist das intendiert? Also wussten die, dass das nichts miteinander zu tun hat und haben das nur, um irgendein Erklärungsmodell zu schaffen, böswillig zusammengefügt, oder dachten die so, naja, so wie so in so einem schlechten Illuminatenfilm, das hat wirklich irgendwas miteinander zu tun und eins baut aufs andere auf und ich komme vom Hundertsten ins Tausende, es ergibt auf einmal alles Sinn.
Ich möchte dir etwas über Karl Maria Willigut erzählen, um diese Frage zu beantworten.
Ja.
Karl Maria Willigut war der esoterische Berater von Heinrich Himmler.
Aha.
Und war quasi zuständig für einen Großteil von dem Wahnsinn, der da in der SS beziehungsweise so in diesen eher esoterischen Kreisen geglaubt wurde, bis Hitler selbst gesagt hat, so ein Schwachsinn, wir hören jetzt damit auf.
Wenn Himmler das schon sagt.
Nee, Hitler. Himmler ja dann verboten, diesen ganzen esoterischen Quatsch in der SS so krass durchzuziehen, wie unter anderem von Karl Maria Willigut verbreitet. Der war auch in diesen ariosophischen Kreisen unterwegs und der ist durch den Ersten Weltkrieg verrückt geworden, muss man wirklich so sagen. Der war vorher schon nicht ganz glatt, aber am Ende war er halt straight away verrückt und hielt sich dann für den letzten Überlebenden von Atlantis. Und für einen auserwählten Seher und Wahrsager, der den Atlantis-Mythos quasi als letzter Überlebender verbreiten muss. Der landete 1924 in einer Salzburger Nervenklinik und wurde 1925 von seiner Frau entmündigt.
Okay.
So, weil der scheinbar völlig verrückt war. Als dann die NSDAP von einem Erfolg zum nächsten rannte, floh er aus Österreich, war natürlich auch ein Österreicher, klar. Floh aus Österreich, um sich den anzuschließen, weil, sieht man ja heutzutage, jeder Schwachkopf kann in einer neuen, aufsteigenden populistischen, politischen Partei unterschlüpfen und seinen Quatsch da verbreiten.
Naja, komm, also so jung ist die FDP auch nicht mehr.
Da er zufälligerweise auch Kontakte mit den sogenannten Neutemplern hatte, weiß jetzt gerade nicht, ob er direkt Neutempler war oder nur Leute kannte, die Neutempler waren, wo auch Himmler unterwegs war, hatte er dann den direkten Kontakt zu ihm und wurde über diesen Kontakt sein Okkultismusbeauftragter und dann SS-Brigadeführer. Ne? Also direkt aus der Klapse zur SS, hat unter anderem auch Rituale für die SS entwickelt. Also hat den Glauben an Irmin, weiß ich nicht, ob eingeführt, ob das jemals ein wirklich sächsische Gottheit war oder ob die sich das auch ausgedacht haben. Also mit dem Irminsul und so, ne?
Ja, ja.
Der hat das in der SS eingeführt und dass die dann Julfest und so feiern, dass es einen Totenkopfring gab, ist auch auf den zurückzuführen. Und er wurde dann auch Himmlers Rasputin genannt. So.
Ah, okay. Ja.
Also um die einfache Frage, waren die alle verrückt, zu beantworten, habe ich dir ganz kurz die Biografie einer Person dargelegt. Und der Witz ist, heutzutage gilt er in rechten Kreisen als Gralsucher und als wirkliche Institution. Ne?
Echt? Alter, das klingt für mich echt, als ob Indiana Jones dem mal richtig einen in die Fresse hätte hauen sollen.
Naja, rat doch mal, woher die Geschichten von Indiana Jones kommen. Das ist alles nur esoterischer Hitlerismus im Endeffekt aufgegriffen. Und so, und jetzt kommen wir zu der Person, die ich eigentlich vorstellen möchte. Fangen wir mit einem Zitat an. Ich muss mit einem Zitat anfangen. Von der BBC, jetzt mal grob ins Deutsche übersetzt. 1945 kehrte sie nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs nach Europa zurück, um sich für dessen Wiederaufbau einzusetzen. Ihre Ankunft in England wird in ihrem Buch Long Whiskers and the Two-Legged Goddess beschrieben, einer Kinderfabel, deren Heldin, wie sie selbst, eine katzenliebende Nazi-In war. Die Heldin Heliodora hatte keine menschlichen Gefühle im gewöhnlichen Sinne des Wortes, schrieb sie. Seit ihrer Kindheit war sie über das Verhalten des Menschen gegenüber Tieren viel zu tief schockiert, als dass sie Mitleid mit den Menschen hätte, die leiden, weil sie Juden sind. So, herzlich willkommen in der Weltanschauung einer Frau, die sich Savitri Devi nennt oder nannte. Ursprünglich war das Maximin Portas und sie stammte aus Lyon in Frankreich und sollte auch heute noch im Verlauf ihres Lebens zu einer der Ikonen der Neonazi-Szene werden. Und zwar dadurch, dass sie im Verlauf ihres Lebens es irgendwie geschafft hat, Adolf Hitler theologisch zum Avatar von Vishnu zu erklären. Ja, das staunste, Mike. Das staunste. Es ist halt so.
Das klingt nach einem Bruce Campbell-Film.
Es ist halt wirklich wild. Die Frau hat festgestellt, dass ihr Europa zu jüdisch ist, weil das Christentum ja de facto auch nur aus dem Jüdischen stammt. So, und dementsprechend die ganze christlich-jüdische Tradition Europas geht gar nicht. Habe ich tatsächlich festgestellt, dass das eine ganz krasse Grundlage von allem ist, was in diesem esoterischen Hitlerismus oder was auch immer da in diesem Bereich, wie man das auch nennen mag, die Grundlage ist die Ablehnung monotheistischer Religion an sich. Das wusste ich bis vor meiner Recherche auch nicht, dass die tatsächlich den Monotheismus an sich problematisch finden. So, also dass quasi das angestrebte Ideal ist eigentlich ein hierarchischer Vielgötterstaat mit Priesterkönigen. Das ist eigentlich so einer dieser Tribalismus.
Und da passen die Juden eben nicht rein als die erfolgreichste monotheistische älteste
die
Religion.
Die sind halt sozusagen für die das Beispiel dafür, wie dieser Tribalismus zerschlagen wurde von diesem einen Stamm, der sich da sozusagen durchgesetzt hat. Und deswegen wurde in der Bewegung von der Theosophie zur Ariosophie der jüdische Stamm sozusagen aus dieser Wurzelrasse ausgegliedert und zum Feind erklärt. So, oder zum Gegenprinzip.
Das hast du dir wirklich alles so drauf. Also, du kannst mir jetzt ja auch wirklich völlig Nonsens erzählen, gell?
Ich nicke einfach nur dazu.
Ich habe da noch nie in meinem Leben was gehört davon.
Mike, das ist völliger Nonsens. Das ist alles völliger Nonsens. Und natürlich unterscheiden sich die Quellen in den entsprechenden Ausformungen dieser Theorien, weil es natürlich völliger Nonsens ist. Es gibt da keine wissenschaftliche Grundlage. Es gibt Verrückte, die von anderen verrückten Ideen übernommen haben und die weitergesprochen haben. Das ist quasi wie ein riesiger Fantasy-Epos, den unterschiedliche Autoren immer weitergeschrieben haben.
Und um sich zu profilieren, muss man immer noch verrückter werden. Ne? Das ist ja so eine innere Dynamik bei solchen Sachen. Da musst mit den Wölfen heulen nur lauter, ne? Nach dem Motto.
So, und um jetzt nochmal zu dieser Savitri Devi zurückzukommen, also der Maximine, die hat halt gesagt, nee, ich bin hier keine Europäerin oder Französin oder was auch immer. Ich bin Indogermanin.
So. Das ist ja, also das Wort Indogermanisch, da zucke ich auch immer ein bisschen zusammen, weil gebildete Faschos, die es ab und zu auch mal gibt, die vermeiden ja oft das Wort Arisch und reden immer nur von Indogermanisch.
Ne? Richtig. Also
das ist so ein bildungssprachliches Pseudonym eigentlich für genau das Gleiche.
Das muss man hier tatsächlich auch als deckungsgleich benutzen. Also so hat sie das auch wahrgenommen und auch umgesetzt. Sie ist dann nach Indien gezogen, hat einen Brahmanen geheiratet, weil die Brahmanen als oberste Kaste, also das ist halt an sich generell nochmal super abgefuckt. Das Kastensystem wird von diesen Leuten als die finale Durchsetzung arischer Hierarchie wahrgenommen. Also Brahmanen sind sozusagen die arischen Supermenschen, die die minderwertigen Menschen in der in der Natur gegebenen Hierarchie unterworfen haben. Deswegen ist das Kastensystem in Indien für die Leute diesen Glaubens, dieser Wahnvorstellung, die perfekte Gesellschaftsform. Und deswegen macht das für sie natürlich Sinn, einen Brahmanen zu heiraten. Sie baute dann eben aus irgendwelchen Versatzstücken mit dem Hinduismus tatsächlich den Glauben auf, dass Adolf Hitler quasi eine hinduistische Gottheit wäre, wiedergeborene hinduistische Gottheit, nämlich Vishnu. Und das kannst du noch viel weiter führen, wenn du das mit anderen Theorien und so zusammenbaust, kommt man am Ende nämlich auf Kali Yuga raus, ne? Also das schreckliche Zeitalter, in dem wir uns befinden, ne? Das schlechteste von allem. Und dass sozusagen Adolf Hitler als Reinkarnation von Vishnu das Kali Yuga beendet und das goldene Zeitalter wieder einführt. Also das ist sozusagen der Glaube Adolf Hitler als Retter der Menschheit.
Das sah mir jetzt in Dresden 45 nicht so aus, ne?
Dementsprechend war sie auch ziemlich am Boden zerstört, als Adolf Hitler dann eben nicht das Kali Yuga beenden konnte, weil Alliierten dem dann einen Strich durch die Rechnung machten.
Ach so, die waren dran schuld, nicht Hitler? Also nee, Hitler hätte das gewuppt oder was?
Ja, ja. Also ach das so. War schon alles auf dem richtigen Weg für
David. Und von wo aus hat die das beobachtet? Die saß dann
aus
in
Indien.
Bombay und...
Aus Indien.
Krass.
Also ich weiß jetzt nicht, ob in Bombay oder Kalkutta oder wo auch immer.
Also die saß quasi...
Aus Kalkutta, tatsächlich Kalkutta.
In einem Teil Großbritanniens, im Commonwealth, saß die und hat Hitler angefeuert.
Ja. Sie hat sogar amerikanische Soldaten ausgehorcht und für die Japaner spioniert. Und wollte auch einen Rundfunkpropagandasender im Deutschen Reich aufmachen, weil sie nämlich 7 verschiedene Sprachen gesprochen hat irgendwie. Mhm. Ja.
Krank.
Also sie ist dann auch im Gefängnis gelandet, wegen der Verbreitung dieser Propaganda, weil natürlich ist sie, nachdem das Dritte Reich zusammengebrochen ist, um die Welt gezogen und hat entsprechend diese Geschichte verbreitet. Und eben diesen esoterischen Hitlerismus verbreitet. Das klingt jetzt alles völlig wahnsinnig, aber das passt in diese gesamte esoterische Geschichte, in diesen Zusammenhang. Ich erkläre das alles in meinem Eisberg oder in diesen beiden Eisbergen. Das macht, wenn du das dann gesamt hörst, macht das als Gesamtgeschichte sogar super Sinn. Ne? Es ist halt ein riesiger Fantasy-Komplex, der da geschaffen ist. Und tatsächlich, selbst hier die goldene Morgenröte in Griechenland oder so, preist sie immer noch als eine der großen Denkerinnen. Und sie ist wirklich eine Ikone, man muss es wirklich so sagen, eine Ikone der Neonazis, diese Frau, die halt auch ab ihrer Umsiedlung nur noch im Sari unterwegs war, dementsprechend auch eine andere Form der Optik angeboten hat, trotz dessen es halt super krasse Antisemitin war und
Alter, ich wollte heute Nachmittag indisch essen gehen. Irgendwie ist mir gerade der Appetit so ein bisschen vergangen. Also jetzt nur von der Anmutung her.
Ich fasse das mal zusammen mit dem Zitat ihres Biografens. Machtvoller antisemitische Ideen in der Form einer weltverneinten Gnosis, arisches Heidentum als globale Religion weißer Übermacht und Hitler als göttliches Wesen innerhalb einer kosmischen Ordnung bilden zusammen die unheilige Theologie ihres arischen Mythos. In diesem Licht gesehen hat der Neonazismus alle Charaktermerkmale einer internationalen Sekte mit einem religiösen Kult. Es gibt dort Unterwerfungspraktiken, Initiierte und Märtyrer, Prophezeiung und Millenniumserwartung und selbst Reliquien.
Krass.
Das ist die absurde Persönlichkeit, die ich dir heute präsentieren wollte.
Wahnsinn, also da hat die AfD ja noch einen ganz schönen Weg vor sich, bis sie dort ankommen. Alter, also da ist ja unser Populismus hier völlig banal dagegen, gegen solche Erklärungsmodelle. Wahnsinn. Hatte Himmler nicht auch geglaubt, da ist irgendwie ein Nachfahr vom König Heinrich oder irgend sowas?
Also der Willi Gut hat ihm wohl auch einiges eingesäuselt, was er so alles für krasse Abstammung hat. Ja, also das habe ich auch gelesen, dass das von dem wohl kommt.
Ja, man hat ja auch immer, in der SS ist ja auch dieser Spruch immer kolportiert hinter Himmlers Rücken, Himmlers Hirn heißt Heidrich. dass er der Heydrich mit seiner Rücksichtslosigkeit und Intelligenz den Himmler erstmal so richtig unterstützen konnte, weil der ja wirklich zu esoterisch verpeilt und aber Rudolf Hess war auch so drauf, ne? Ja, der hat auch so ein ganz, ganz komische Sachen. Wir haben ja auch an Telekinese geglaubt und was weiß ich für Sachen. Also wirklich krass. Ich habe im British War Museum North, da habe ich vor einem, da haben sie Teile von dem Flugzeug, mit dem Rudolf Hess damals rübergeflogen ist, nach England, und das da abgestürzt ist. Die lagen da noch rum. Fand ich schon beeindruckend, dass sie da sowas aufheben. Irgendwie alt. Also aufheben schon, aber ausstellen. Also weiß ich nicht, da hätte ich irgendwie hier in Deutschland so ein bisschen Bedenken, dass das eher
weil da
so,
Leute hinpilgern quasi.
So pilgerstättenmäßig ist, ne? Weil da hat ja Wunsiedel in Bayern auch immer zu kämpfen gehabt mit dem ganzen Rudolf Hess-Tourismus da zu seinem Grab. Also schlimm, aber ja, dieses Esoterische lebt dann halt in solchen Gedenkstätten und das ist ja dann fast schon ein Artefakt, ne? Eine Reliquie. Das Flugzeug von Rudolf Hess. Da weiß man ja auch bis heute nicht, was er da eigentlich vorhatte, ob er wirklich nur durchgedreht ist oder ob Hitler das so wollte oder doch nicht. Und also spannende Geschichten, die sich da in den dunklen Tagen des Zweiten Weltkriegs auf der dunklen Nazi-Seite getan haben, das lässt natürlich Raum für einen Haufen so einer Spinnerei. Aber nimmst du das im aktuellen, wie soll ich sagen, Neonazi-Problem schon wahr, dass diese mythologische Komponente da eine große Rolle spielt?
Also ich glaube, es gibt zwei Strömungen. Es gibt die esoterisch-hippieske Seite, die du auch, also die man halt sehr schnell mit normalen Hippies verwechseln kannst. Das schien ja hier auch gerade so ein bisschen durch.
Da läuft mir es halt immer eiskalt, genau einen eiskalten Rücken runter, weil da hat man auf einmal keine Checkung, ob man da schon auf dem Gebiet von solchen ESO-Nazis rumstapft oder in einem stinknormalen Räucherstäbchenladen unterwegs ist, ne?
Also, das ist der Punkt, Mike. Das ist der Punkt. Ja. Und wir sind beispielsweise so im Mittelalter-Kontext sind mir auch schon Leute über den Weg gelaufen, wo ich gesagt habe, okay, das sind eigentlich verplante Spinner und am Ende sind es eigentlich, ohne dass sie es vielleicht selber so wahrnehmen würden, stramme Rechte gewesen. So. Und wenn du dir beispielsweise viele von diesen Aussiedlern anguckst oder die solche Kommunen hier jetzt im Osten kolonialisieren, die haben ja auch so ein Weltbild, dass man eher als friedfertig und tierlieb und naturverbunden und so wahrnehmen würde. Aber das beruht oftmals eben auf so einem abgefuckten Weltbild. So, dass die Konsequenz aus, also wie bei der Savitri Devi hier, dass die Konsequenz aus Ablehnung der Menschheit gegenüber oder Ablehnung der aktuellen Kultur hier oder whatever gegenüber einfach ein strammer Antisemitismus beispielsweise entsteht. Und dann diese, wenn du an sich schon spirituellen Erzählungen zugeneigt bist, ist der Weg hin zu diesen ganzen esoterischen, rechtsgerichteten Geschichten ja super schnell gegangen. Da einfach
passt
sehr
das alles noch gibt. Unter die Überschrift völkisch? Also weil das ist ja, das ist für mich, glaube ich, das Schlagwort, was so die politische Rechte mit solchen Kreisen am ehesten noch irgendwie zusammenklammert. So, ne? Ja,
die
Überschrift völkisch.
Ja, also die politische Rechte erschafft sich natürlich ihre eigenen Legenden und Mythen, die sie erzählt, ne, die weniger mit Esoterik als mit anderweitigen Fake News zusammenhängt und Geschichtsrevisionismus und Umdeutung. Also ich habe das gesehen jetzt bei meinem Video zu Daniele Ganser, dass der einfach von so vielen Leuten als völlig unbedenklich und korrekt und so wahrgenommen wird, auch in meinen Kommentaren. Also es hat mich sehr überrascht, wie wenig dieser Mann hinterfragt wird und wie stark so seine Base ist. Also da, und der geht ja auch aktuell schon den Weg vom Geschichtsverschwurbler hin zu ESO-Quatsch. Also der Weg von dem einen Lager ins andere Lager ist super kurz und super schnell gegangen und braucht halt einfach nur die richtigen Leute, die dann eben diese Verbindung herstellen. Und da die alle miteinander connected sind, in diesem Bereich kann ich mir schon vorstellen, dass da ein reger Austausch von dem einen zum anderen Lager stattfindet. Also ich denke, gerade weil das auch so ausgebaut ist, dieser Mythos, und du quasi eine konsistente Anderswelt da erschaffen hast oder erschaffen kannst daraus. Mhm. Weswegen dieses ganze Eisberg-Verschwörungstheorie-Eisberg-Thema mir auch so wichtig ist, um das quasi aufzuzeigen, wo diese Verbindungen sind und warum das alles quasi nur ein riesiger Fantasy-Mythos ist, mit sich immer wieder wiederholenden Begriffen und Bildern und Strategien. Gerade weil das so ist, denke ich, dass es sehr einfach ist, die Menschen da reinzustürzen und da auch zu halten.
Ja, gut, also aus Historikersicht, also ohne, dass ich jetzt Daniele Ganzer verstehen will oder so, ich weiß jetzt auch nicht, wie der das benutzt. Also ich denke mal auch nur zur Monetarisierung, um da noch mehr Leute und andere Schichten zu erreichen. Aber ich kann es mir aus Historikersicht, muss man natürlich aber auch sehen, dass die so eine Esoterik-Mystik-Soße, wenn sie der Beweggrund für tatsächliche politische Handlung und Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung ist, dann hat sich natürlich auch ein Historiker damit zu befassen, ne? Weil dann ist Fantasy ja konkrete Geschichte geworden. Also wenn Himmler bestimmte Bewegungen, keine Ahnung, wenn er im Quedlinburger Dom in der Krypta rumgekrabbelt ist und da irgendwelche Feiern gehalten hat, weil er da dran und da dran geglaubt hat, dann sind das dann aber trotzdem reale Ereignisse, ne? Die man geschichtlich betrachten kann und die, wo man sich dann auch die Beweggründe dahinter im Rahmen von Quellenanalysen betrachten muss. Ne? Ja. Also diese Esoterik-Soße, die kann aus der, wenn sie wirklich in der realen Welt einen Beweggrund schafft, ne, eine Kausalität, mit einer Kausalität verknüpft wird, dann wird sie schon Betrachtungsgegenstand von Historikern. Da sehe ich erstmal nichts Verwerfliches dran.
Kennst du die? Ja, also das ist ja nicht das, worum es bei Ganzer geht.
Geht's ja aber darum, verstehst, was ich meine?
Ja, aber bei Ganzer geht es ja darum, jede Geschichte so zu drehen, dass die USA am Ende initial...
Ja, okay, das habe ich verstanden, ja. Ist. Ja.
So, wusstest du, dass es eine SS-Expedition im Jahr 1938 nach Tibet gab?
Ja, das wusste ich, ja.
Ja, und der Hintergrund ist ja eben herauszufinden, ob die Arier tatsächlich aus Tibet kommen und ob es das mythische Königreich Shambhala tatsächlich gibt.
Mhm. Und haben sie so, was aber, gefunden?
Tja, das erfahrt ihr alles in meinem Eisberg.
Da hast du jetzt aber ganz schön die Werbetrommel gerührt. Aber ey, super, super spannendes Thema. Wie gesagt, also ich bin da, das ist wirklich Indiana Jones-Style, ne? Wenn das nicht so traurig wäre.
Der Gral kommt auch noch vor. Keine Sorge.
Nee, aber es ist, wenn das nicht so traurig wäre, dass das wirklich eine unfassbar große Zahl von realen Menschenleben gekostet hätte, ne? Mhm. Solche ideologische, mythologische Verblendung. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Vor allen Dingen gehört da eben auch magische, also der Glauben an Magisches dazu. Mhm. Du musst an Magie glauben und an Götterwesen und so. Und da fragt man sich, wie kann es denn sein, dass im 21. Jahrhundert Menschen immer noch das glauben?
Ja, gerade, ich würde sagen, gerade im 21. Jahrhundert, weil das hatten wir ja auch schon mal festgestellt, dass wir sind ja im Prinzip Urmenschen, die mit 200 Kilometer pro Stunde über die Autobahn brettern und Satelliten benutzen oder so, aber im Prinzip sind wir einfach jetzt von unserer hirnorganischen Struktur und Erkenntnisfähigkeit sind wir einfach wahrscheinlich hunderttausende Jahre hinter der technischen Entwicklung hinterher. Also unsere Gehirne, die haben Zeug erschaffen und gesellschaftliche Entwicklung angestoßen, mit dem wir überhaupt nicht klarkommen. Und deshalb die Rückbesinnung auf dieses Instinktive, auf dieses Orientierungssuchende, das nimmt im 21. Jahrhundert nur noch zu. Also du natürlich gehst du jetzt nicht mehr nach Delphi zur Priesterin Pythia und lässt dir irgendwas erzählen, sondern suchst auf Facebook irgendeine Seite, wo dir Daniele Ganzer was erzählt oder bei YouTube. Das ist heute der Orakeltempel. Aber die Grundmechanismen dahinter, die soziologischen, die psychologischen, das ist, glaube ich, immer noch dieses stinknormale, orientierungssuchende Instinktverhalten, dass der Homo sapiens, als er sich über Neandertaler erhoben hat, einfach in sich hatte. Ne? Also ich glaube, da haben wir uns noch nicht groß weiterentwickelt. Das muss dann irgendwie die nächste Menschenart klären, wenn wir es dann bis zu denen irgendwie schaffen sollten. Das ist für mich eigentlich klar, dass da die Leute immer noch dran glauben. Was ich noch, denkst du, die Nazis im Dritten Reich, ne? Also Entscheidungsebene, ne? Was weiß ich, Albert Speer für Rüstung zuständig und was weiß ich, solche Sachen, die hat dieser ganze Mystizismus ein Stück weit davon abgehalten, rein auf wissenschaftliche und technischen Fortschritt zu setzen und auch Hitler selber. Weil es verwundert ja schon, wenn gerade bei dieser Entwicklung von bestimmten Wunderwaffen und so weiter, ne? Also da sind wir uns ja drüber einig, denke ich mal, dass Wunderwaffen den Krieg nicht entscheiden können, wenn man so große strategische und politische Fehler begeht, dann helfen einzelne Wunderwaffen natürlich auch nicht, aber es sind ja nachweislich Raketentechnologie, Jet, Kampfflugzeuge und andere Sachen erstmal gar nicht so ernst genommen worden in der Entwicklung und nicht mit voller Suppe vorangetrieben worden.
Das stimmt, ja.
Und dann erst viel, viel später wurde da so drauf gesetzt. Meinst du, so ein mystisches Denken, so dieses Glauben, man findet da in Tibet irgendwas, was die Schlacht sowieso entscheidet, oder?
Also ich glaube, ich hab mich in der 10. Klasse oder so mal mit Luftfahrt im Dritten Reich auseinandergesetzt. Mhm. Da hatte ich mal irgendwie eine Stunde gehalten dazu und da ging es auch um die Entwicklung von Düsenjets sozusagen. Das war, glaube ich, versuche mich jetzt an etwas zu erinnern, was 13 Jahre her ist. Vielleicht erzähle ich jetzt totalen Quatsch. Meines Erachtens war es so, dass im Dritten Reich der erste Düsenstrahljet entwickelt worden ist. Ich glaube aber, das kam einfach zu spät.
Der erste,
ich glaube, das war zu spät und deswegen konnte man das auch nicht mehr weiterentwickeln, weil man hat zwar viel von den Produktionsstätten unter Tage gelegt, aber die Rüstungskapazität war ja auch irgendwann gar nicht mehr da, um solche neuen Entwicklungen voranzutreiben.
Nee, das ist richtig. Ja, da sind wir auch, dass das auch rein strategisch und logistisch die Kriegslage ja da schon so entschieden war, dass da sowas zum Glück nichts mehr ausrichten konnte. Das ist ja klar, aber trotzdem sind da die technischen Entwicklungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die waren schon so viel früher da.
Was auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass der Antisemitismus dem Forschen im Weg stand, weil man ja alle möglichen jüdischen Forscherinnen und Forscher aufgrund dieser Tatsache.
Ja, das war ja ein Brain Drain, ne? Also wenn du dir die Filmindustrie der 40er, 50er Jahre in USA generell, zum Beispiel anschaust oder so, wie viele jüdischstämmige europäische große Künstler da am Start waren und natürlich auch Wissenschaftler und so weiter.
Überleg dir mal, wie die Kunstszene in Deutschland in den 20ern war, ne? Was wir alles verloren haben. Wir haben nicht nur die schönen Städte verloren, die Menschen verloren, das Potenzial verloren.
Ja, also Dummheit, ne? Dummheit, also das kann man nicht, ja, Dummheit klingt eigentlich fast zu banal für so ein Riesenverbrechen, ne? Aber aus heutiger Sicht absolut unverständlich. Und dann steht jetzt jemand wie Bernd Höcke wieder da und erzählt wieder, dass er irgendwie bestimmte Teile der Gesellschaft loswerden will und die nicht mitmachen wollen. Und fragt man sich schon, wo ich mich bei nach der nächsten Landtagswahl melden soll oder ob ich direkt irgendwo abgeholt werde oder das hat man mir bis jetzt noch nicht mitgeteilt.
Ja, komm einfach mit nach Irland.
Nach Irland?
Da gibt es gerade für Leute, die Häuser auf kleinen Inseln kaufen, gibt es 84.000 Euro vom Staat.
Das klingt aber eher wie so eine Anzeige, die unter einem Schwurbelartikel auf Facebook irgendwie.
Nein. Das war, glaube ich, in der Geo.
Ja, aber da vergisst du leider, dass ich in Irland auch vorprogrammiert ausgegrenzt bin. Ich trinke nämlich keinen Alkohol. Insofern weiß ich nicht, ob ich da gesellschaftlich tragbar bin.
Vielleicht willst du auch einfach ausgegrenzt werden, Mike. Hast du einmal drüber nachgedacht?
Ja.
Als veganer, nicht alkoholtrinkender Typ im Death Metal unterwegs sein. Du willst es auch, ne? Du legst es schon drauf an.
Ja, na klar. Ich bin sogar als nicht alkoholtrinkender Typ in der ersten Reihe bei Tankard-Konzerten. Stell dir das mal vor. Ja, das sind das sind Ambivalenzen, die muss der Charakter irgendwie tragen. Auf jeden Fall. Aber was komplett anderes, was ich noch erwähnen wollte in diesem Podcast, was ich relativ belustigend fand. Hast du von der letzten Leichtathletik-WM den Medaillenspiegel gesehen?
Nee.
Schätzt du, auf welchem Platz da Deutschland gelandet ist?
Sehr weit unten. Sehr weit, schätze ich.
Wie weit denn?
Ganz unten? Letzter Platz? Nee, oder?
Ja. Na, das ist ja das Schöne. Es gibt ja mehrere Nationen, die keine Medaillen gewonnen haben. Deshalb sind die alle auf Platz 47.
Ach, Deutschland hat keine Medaille?
Deutschland hat keine, ich wiederhole, keine Medaille gewonnen. Da kann jeder nochmal googeln, wie groß das Volumen der Sportförderungsprogramme des Bundesinnenministeriums ist.
Also das ist...
Das
ist
beeindruckend, ne? Also nur so als Hausnummer, Burkina Faso ist, glaube ich, 20 Plätze vor Deutschland. Gut, die haben einen guten Dreispringer, der eine Goldmedaille gewonnen hat. Das holt einiges raus. Aber ich glaube, hinter Burundi und so, also ist schon, also ohne jetzt die Leistung der afrikanischen Länder dadurch kleinreden zu wollen, aber das ist schon wirklich krass, ne? Ich habe da auch irgendwie so geschrieben, also keine Medaille, die Leistung hätte ich auch vollbracht und zwar in allen Disziplinen, ne? Die hätten mich da als One-Man-Army hinschicken können, wäre ich mit dem gleichen Ergebnis nach Hause gekommen.
Ich habe mir gestern wieder so die Frage gestellt, warum Sport einfach sowas ist, was mich überhaupt nicht tangiert, und ich bemerke es gerade wieder. Ich finde das im Verhältnis zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, so unendlich irrelevant. Menschen irgendwelche sportlichen Leistungen bei irgendeinem Wettbewerb irgendwie erbringen, ist für den Lauf der Geschichte so unerheblich, dass es, also das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, das ist einfach nur meine super lebensferne Weltanschauung. So. Es interessiert mich aus so einem allgemein zivilisatorischen Kontext überhaupt nicht. Das ja, ist wirklich das so richtig so, okay, wir können jetzt auch noch schnell über das Wetter sprechen und welche Chartplatzierungen die Woche sind. So.
Ich glaube, da unterschätzt
das. Also das macht mich bestimmt super, das macht mich bestimmt super unsympathisch. ich denke jetzt da denke ich gleich an 1936 halt, wo Sport dann tatsächlich da eine Rolle spielt, weil es diesen politischen Kontext hat.
Aber also den hat es absolut. Ich glaube, du unterschätzt auch die kulturgeschichtliche Bedeutung von Sport. Es gibt Jahrzehnte, da sind Bürgerkriege in Südamerika nur durch Fußball verhindert worden.
Der Fußballkrieg, ich weiß. Ja.
Ne? Also das sind Sachen oder die Wiedereinführung der Olympischen Spiele.
Was war das, Guatemala
Spiele.
Und Honduras oder was?
Nee, auch in Brasilien und Argentinien hat Fußball so als Opium fürs Volk eine ganz große Rolle gespielt oder die politische Bedeutung von Panem et Circenses im alten Rom.
Auf jeden
Rom.
Fall. Mike, da gebe ich dir komplett recht. Ne? Aber da geht es ja um das Konzept und nicht um den einzelnen, die einzelne
Ach, du meinst das Ergebnis.
Leistung. Ja, ja. Also mir, also das genau, also um das nochmal zu präzisieren, es geht mir nicht darum, Sport an sich jetzt hier zu negieren als irgendwas Kultur von einer anthropologischen Perspektive aus, sondern das Diskutieren von einzelnen Sportergebnissen ist
wir reden übers Wetter für dich.
Ist
ne?
Nichts gegen Carl Zeiss Jena, aber ich weiß nicht, ob die Bewegung der Welt durch die Spielergebnisse von Carl
Du bist gerade ganz leise geworden, dein Mikrofon.
ja.
Jetzt höre ich dich wieder, ja.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch einfach abbrechen, um uns nicht hier aufgrund dieser
Nein, um Gottes Willen. Ich finde das... Ich denke nur, Sport ist, also wenn du das auch, ich kann mich daran erinnern, als ich für meine Doktorarbeit hatte ich so hinten eine Zeittafel irgendwie noch mit kulturpolitischen Ereignissen während der DDR-Zeit oder DDR-Epoche aufgeschlüsselt. Und da waren immer kulturelle Kontakte mit Sport, das waren immer die allerersten Kontakte, die irgendwie zwischen verfeindeten Nationen wieder aufgenommen wurden. Da war immer sportlicher Vergleichswettkampf hier und da und was weiß ich, israelische Mannschaft tritt in Ägypten an oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, aber
und,
da geht es ja auch wieder um den diplomatischen Akt dahinter.
Ja, ja, genau, aber dann sag nicht, weil ich denke, dieses Sportliche ist so sehr im menschlichen Charakter, im menschlichen Geist verankert, instinktiv wie Musik, würde ich fast behaupten.
Also in meinem nicht.
In deinem? Nein, das also kann natürlich sein, dass das so ist. Ne? Wann gehst du jetzt ins Fitnessstudio? Nach dem Podcast gleich, gell?
Nee, ich war gestern und morgen dann.
Ach so.
Aber das ist ja, weißt du, das mache ich aus der rein logischen Überlegung, dass ich meinen Körper irgendwie bewegen muss, weil der ansonsten verfällt, weil ich den ganzen Tag rumsitze. Muss ich irgendwas anderes irgendwie machen. Und da mich anderer Sport einfach ultra langweilt, mache ich das, kann nebenbei ein bisschen Musik hören oder Podcasts hören und bin nach 2 Stunden fertig und merke, mein Körper funktioniert jetzt wieder besser.
Ja, ja.
Also das ist wirklich keine Liebe zum Sport, kein Wettkampfgedanke.
Kein Interesse, keine Liebe zum Sport. Natürlich, sowas gibt es auch, ja. Aber gerade weil du Carl Zeiss Jena zum Beispiel sagtest, also mir fällt kein Ort in Jena ein, außer das Ernst-Abbe-Sportfeld, wo so viele verschiedene Leute zusammenkommen und miteinander reden. Also wo wirklich der Nazi-Schlamm der Gesellschaft leider, der da auch anwesend ist, mit dem ultra-woken Akademikertum der Stadt zusammenkommt und tatsächlich über Sachen diskutiert und die auch ausverhandelt. Ne?
Das, ja, da sind wir wieder beim soziologischen Konzept dahinter. So, ich meine jetzt nur so dieses einzelne Ergebnis, so das Stadion an und für sich, Panem et Kirkenses, es ist mir bewusst so, ne? Aber hat das Ergebnis der diesjährigen Sommerolympiade einen Einfluss auf den Lauf der Dinge in Deutschland? Also vielleicht in diesem Fall schon, weil es so katastrophal war, weil es halt so raussticht. Aber wäre es jetzt ein durchschnittliches Ergebnis, würde sich doch nichts verändern.
Ja, was ich verstehen könnte, wäre so eine Abscheu Sport gegenüber im Sinne von, ja, wird sowieso nur politisiert und wenn überhaupt das politisch ist, dann immer nur, weil es missbraucht wurde. Und,
aber das ist doch das Spannende daran.
Instrumentalisiert wurde. Das ist das Spannende daran, aber daraus könnte ich auch verstehen, wenn deswegen jemand eine Abscheu dagegen hat, ne? Weil das irgendwann dann nur wie bei den Tributen von Panem endet, dass es einfach nur eine spielerische Unterhaltung fürs Volk ist, um Ruhe zu haben und um.
Ja, aber gerade das kommt jetzt ein neuer Teil raus. Deswegen habe ich gestern drüber nachgedacht.
Okay.
Weil ich mir dachte, das würde ich mir tatsächlich angucken. Ich glaube, jeder würde sich sowas angucken, auch wenn er es moralisch vielleicht nicht akzeptiert. Weil das wieder ein anderes Konzept ist und weil dann deutlicher wird, was dahinter steckt eigentlich, ne? Dass dieses politische, weil dieser Verteilungskampf ja da tatsächlich irgendwie von Anfang an eine politische Rolle spielt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass ich eine Abscheu gegenüber Sport habe. Ich sage nur, dass es mich einfach null die Bohne interessiert, was sportlich passiert. Du kannst mir das so gerne erzählen, ja, aber erwarte nicht, dass ich irgendwas weiß darüber, wie aktuell was passiert oder was das für Konsequenzen hat oder keine Ahnung. Keine Ahnung.
Na, ich bin so angewidert ab dem Punkt, wo sich Sport und Nationalstolz so treffen. Ne? Das ist dann wieder so die ganz arme Nummer, ne? Dass Leute drauf stolz sind, dass unsere Jungs Fußball-Weltmeister geworden sind. Ne? Wenn sie verlieren, sind es die Idioten. Und wenn sie gewinnen, haben wir gewonnen. Dieses Rein- und Rausschieben der Perspektive des Zuschauers, das finde ich immer ganz komisch.
Und wieso ist das nicht okay, aber der Lokalpatriotismus bezogen auf die eigene Mannschaft ist okay?
Ich sage ja auch nicht, dass ich Deutschland nicht anfeuere, als die Fußball-Weltmeister geworden sind. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Das kann ja trotzdem deine Mannschaft sein. Aber erstens, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Also da eine Trennung reinzubringen, was viele Leute machen, finde ich nicht gut. Und als identitätsstiftende Sache, lokal ist es, denke ich, okay. Weil lokal habe keinen Einfluss auf ein Nationalbewusstsein, auf eine Nationalität oder irgendwie sowas. Ne? Aber jetzt ganz rein lokal, denke ich, kann man schon auf etwas stolz sein, weil man in einem Verein ja ein gestaltendes Mitglied ist. Und da hat man etwas, worauf man stolz sein kann. Man hat ja dort etwas mitgeschaffen. Wohingegen nach Schopenhauers Gedanken, den ich ja völlig richtig finde, ist da Nationalstolz. Ja, das ist halt für Büttel, die nichts anderes haben, worauf sie stolz sein können, die eben nicht in einem Verein irgendwas gestalten und so weiter. Das ist schon ein entscheidender Unterschied.
Also du meinst, wenn man in dem Verein gestaltend aktiv ist, ist es klar, weil man ja einen gewissen Anteil des Erfolgs auch auf sich selbst projizieren kann.
Weil man der Verein ist. Mhm. Ne? Bist du Deutschland?
Also bei den Steuern, die ich zahle, Mike, denke ich schon, ja.
Du bist zu 50% Deutschland sozusagen. Ja, ich auch. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Gut. Zusammen sind wir 100% Deutschland.
Sehr gut, das ist auch gut, dass du das am Ende des Podcasts sagst, dann wirst du nämlich nicht aus Thüringen ausgewiesen.
Okay, du, das ist eine staatsrechtlich interessante Frage, die auch noch nicht so richtig geklärt ist, ob es sowas wie die Thüringer Staatsbürgerschaft gibt.
Da gibt es den thüringischen Staat.
Ja, ist ein Freistaat natürlich.
Ja, also ein Freistaat. Ein Freistaat.
Ein Freistaat ist ein Bundesland, ist ein Freistaat, ist normal, ja, wie soll man sagen? Ich sage, das wird ganz theoretisch, aber ist schon nochmal ein Unterschied, weil ein Freistaat noch ein paar andere Bekenntnisse hat. Im Gegensatz zu einem Bundesland, aber gibt es die Thüringer Staatsbürgerschaft, also zum Beispiel in der Thüringer Verfassung, Sachen, die nur dir zustehen, weil du Thüringer bist?
Gibt es
so
das?
Wie im Grundgesetz steht, alle Deutschen, Schwierig.
Also bei Sachsen-Anhaltern gibt es das nicht, weil das Bundesland ja offensichtlich auch nicht existiert, kennt ja keiner. Dementsprechend, ich bin quasi staatenlos in Deutschland.
Alter, hoffentlich hört uns der Verfassungsschutz deines Landes nicht zu.
Ja, das Sachsen-Anhalt existiert, das ist eine Verschwörung.
Habt ihr überhaupt einen Verfassungsschutz oder habt ihr den zum Glück schon abgeschafft? Nee, weiß keiner.
Beobachtet er sich selber oder was?
Wahrscheinlich, ja. Kann schon sein.
Gut, ehe wir jetzt wirklich abgeholt werden. Mike, es war mir eine Freude. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt.
Ich fand das super, super interessant. Wirklich. Also wie gesagt, als Indiana Jones-Fan, es ist mega unterhaltsam, aber es treibt mir halt auch die negative Gänsehaut den Rücken runter, wenn man denkt, wie viele Menschenleben so ein Wahn kostet. Ne? Also unfassbar. Tschüss, mach's gut.
Ich bin gespannt auf jeden Fall auf deine Geschichte nächste Woche, da wir das ja jetzt etablieren als ein regelmäßiges Format in unserem Format sozusagen.
Na, schauen wir mal, was mir einfällt.
Und ich bin auch sehr gespannt, wie dann der Jingle klingen wird und ob wir das dann noch mit einem richtigen Titel versehen werden, weil wir nämlich richtig professionelle Podcaster sind.
Mega, das wird geil, ne? Genauso passieren.
Das wird richtig gut. Bis dann.
Bis dann, tschüss. Fängt der Herbst an und wir kommen langsam in Frühlingsstimmung irgendwie.